Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pausengong. Wir befinden uns heute wieder mal im Podcaststudio hier im St. Michaelsbund und wollen ganz, ganz herzlich Franziska Meyer begrüßen. Hallo, schön, dass du da bist.
Freut mich sehr, hier zu sein.
Franziska, du bist Mitgründerin des Münchner Startups Edurino, das 2023, also vor 2 Jahren, zum digitalen Startup des Jahres ernannt wurde. Du hast zuvor in der Unternehmensberatung Boston Consulting Group gearbeitet, wo du unter anderem bei der Bildungsinitiative Business at School ehrenamtlich tätig warst. Wenn du deinen Lebenslauf so betrachtest, wie entstand die Idee, ein Startup im Bildungsbereich zu gründen?
Ja, gute Frage. Ich habe hier meine Mitgründerin, also erstmal waren wir beide an der LMU hier in München, haben zusammen studiert, uns aber noch nicht kennengelernt und sind uns dann erst bei BCG über den Weg gelaufen, ne? Und haben uns sehr viel über Unternehmertum ausgetauscht. Also das kam ganz natürlich bei uns beiden, ne? Und dann mit Ausbruch der globalen Pandemie sind wir immer mehr auf das Bildungsthema gekommen. Also Irene hatte mir damals erzählt, dass Pädagogen, Pädagoginnen teils mit dem Fahrrad die Hausaufgaben nach Hause bringen, dass wir bei der Digitalisierung so weit hinterherhinken. Und dann, wir haben uns einfach in das Thema verliebt, würde ich sagen. Und wir wollten aktiv Teil der Lösung sein, weil man kann sich natürlich viel beklagen über den aktuellen Status quo, über den Zustand, aber uns hat der Ehrgeiz gepackt und wir haben gesagt, nee, wir wollen aktiv Teil der Lösung sein. Und dann sind wir immer weiter in Gespräche gegangen. Wir haben mit Hunderten von Eltern, Pädagogen, Pädagoginnen, Lehrkräften, Kita-Leitungen, Logopäden gesprochen, um einfach ein Verständnis zu bekommen, was fehlt denn aktuell am Markt? Was treibt die Familien um? Was treibt die Lehrkräfte um? Und dann kamen wir sehr schnell auf das Thema digitale Bildung. Bei den ganz Kleinen im Vorschulalter ist ein riesen Bauchschmerzthema. Und somit entstand die Idee von Edurino.
Was kann Edurino? Stell es mal kurz vor.
Ja, ja. Edurino hat die Vision, dass Spielen und Lernen ganz, ganz einfach verbunden wird. Und wir wollten das Beste aus beiden Welten verknüpfen. Also die physische Welt und die digitale Welt. Weil beide birgt Riesenvorteile zum Spielen und zum Lernen. Das heißt, Edurino besteht aus kleinen Spielfiguren und jede Figur bringt Kindern einen spezifischen Lehrinhalt bei. Also beispielsweise Lesen und Schreiben lernen, unsere Natur, Zahlenkompetenzen und wird einfach aufgestellt auf einen Screen und öffnet in unserer App den jeweiligen Lerninhalt. Und so werden beide Welten ganz schön verbunden. Kinder werden ganz spielerisch an die digitale Welt herangeführt in einem sicheren Umfeld. Und somit wollen wir Kinder auf die Zukunft vorbereiten.
Das heißt, es ist was für Kitas und Schulen. Mhm. Was müssen die jetzt konkret machen? Die bestellen bei euch eine Box oder wie schaut das aus?
Ja, ja. Also sowohl als auch, wir sind relevant für die Haushalte, also dass wir direkt an die Eltern, uns wenden, aber auch Schulen, Kitas, Kindergärten, Förderschulen. Und wie das ganz konkret funktioniert, ist, man bestellt bei uns das Starter-Set, bestehend aus den Spielfiguren und unserem ergonomischen Stift. Und die Apps kommt umsonst dazu. Das heißt, man braucht einfach nur die physischen Produkte, um die Lernwelten freizuschalten.
Man braucht eine App?
Die App kann kostenlos heruntergeladen werden und ist verfügbar im App Store, Android, also je nachdem, was man jetzt zu Hause hat oder auch in der Kita, Kindergarten, in der Schule verfügbar ist.
Das heißt, ich stelle mir jetzt vor, ich bin jetzt eine ganz normale Erzieherin.
Ja.
Ich bestelle bei euch die Box, dann kommt die zu mir. Was sind da für Lerninhalte drin? Mhm. Wie kann ich die einsetzen?
Ja, also die kann man sich natürlich erstmal zusammenstellen, was man auch gerne hätte. Okay. Bei uns ist die Philosophie, wir haben unser eigenes Edurino-Curriculum entwickelt. Das besteht aus den klassischen Schulkompetenzen, wie wir sie immer nennen. Also Lesen, vorbereitendes Lesen und Schreiben lernen, Mathematik, all die Kompetenzen, die dann eben in der Schule relevant werden, als auch Zukunftskompetenzen. Also logisches Denken, unsere Natur, Sachkompetenzen, ganz unterschiedliche Dinge. Und wir haben vorgefertigte Boxen oder man kann sich das auch individuell zusammenstellen. Und ganz wichtig, und deswegen betone ich das immer, sind unsere ergonomischen Stifte. Die kann man dann beispielsweise auch für die Einrichtung, kann man mehrere Stifte bestellen, dass die Kinder auch zusammenspielen können. Und die sind für Links- und Rechtshändler entwickelt und sind dadurch dazu gedacht, dass die Kinder auch die Stifthaltung lernen und nicht verkrampfen und feinmotorisch geschult werden.
Das heißt, ich stelle mir das Ganze erstmal so wie eine Toni-Box vor, ja, mit App und Stift.
Richtig. Also die Toni-Box, ein wundervolles Produkt für Audioinhalte. Das heißt, jede Figur schaltet einen Audioinhalt frei und bei uns schaltet jede Figur einen Lerninhalt frei.
Einen digitalen Lerninhalt, richtig, auf dem Bildschirm meines Endgeräts.
Genau, richtig.
Also ich stelle die Figur dann drauf und dann kommt eine Welt und ich muss die entdecken.
Genau, beispielsweise unsere Füchsin Mika, das war unsere erste Figur, also für mich einen hohen emotionalen Wert. Da war ich noch maßgeblich an der Spielentwicklung beteiligt. Und die Füchsin Mika, die habe ich erstmal als physisches Produkt. Das ist für die Kinder sehr schön, weil die spielen dann auch in der Welt einfach, in der analogen Welt mit der Figur. Und verbinden auch sehr stark den Lerninhalt mit der Figur. Dann lade ich als Eltern oder Lehrkraft die App kostenlos herunter. Und dann geht's ganz einfach. Das Kind nimmt die Figur, stellt sie auf den Bildschirm auf. Und dann öffnet sich diese Welt. Und Mika sagt, schön, dass wir heute zusammen spielen. Lass uns doch zusammen die Welt der Worte entdecken. Und dann wird das Kind Schritt für Schritt durchgeführt. Also im Beispiel von Mika beinhaltet das Reime lernen beispielsweise, Silben, all die vorbereitenden Tätigkeiten, um dann Lesen und Schreiben zu lernen.
Wow. Jetzt ist aber oft das Problem, also mein Eindruck ist, dass das ganze Digitale in Deutschland schon immer so ein bisschen verhöhnt ist. Oh, ja, jetzt App und das Kind soll doch lieber am Buch lesen lernen zum Beispiel. Was treibt euch an, trotzdem die Digitalisierung hier anzuschieben?
Ja. Also ganz grundsätzlich glauben wir auch in der Zukunft, es verändert sich aktuell natürlich sehr viel, wir glauben an die Kombination aus digital und analog. Man wird nie Bücher ersetzen können und sollte es auch nicht tun. Die Lehrkraft wird nie ersetzt werden können, in meinen Augen. Und doch birgt digital so viele Vorteile. Die Kombination aus Audioinhalten, die Kombination aus visuellem Lernen. Also das ist so eine schöne Verbindung und Kinder können nun mal auch dann alleine lernen. Das darf man nicht unterschätzen. Ich brauche keine 1:1 Betreuung, wenn ich jetzt mir beispielsweise ein Vorschulheft vorstelle. Das Kind kann ja nicht lesen. So, dann brauche ich jemanden, der da aktiv die Aufgabe erklärt, vorliest. Und dann sind natürlich auch die Tätigkeiten, die ich tun kann, begrenzt. Habe ich jetzt eine schön pädagogisch wertvolle gestaltete App, im Falle von Edorino, dann habe ich eine Geschichte, die ich erzählen kann. Kinder können das automatisch selbst vorgelesen bekommen, abgespielt bekommen und dann auch den Input selbst geben. Also was bei uns ganz wichtig ist, ist, wie definiere ich denn digitales Lernen und was ist denn eigentlich Bildschirmzeit? Weil ich kann natürlich passive Bildschirmzeit haben. Ich kann die Kinder so erziehen, dass ich zum passiven Konsumenten werde. Und das darf natürlich auch sein, aber sollte sich eher begrenzt halten. Das ist das Klassische, wie wir damals ferngesehen haben. Ich lasse mich berieseln über eine gewisse Zeit. Das ist einfach passives Entertainment. Das ist in Ordnung. Das hat noch nie jemanden geschadet, wenn es in einer sinnvollen Dosierung steht. Wofür wir plädieren, ist eine aktive Bildschirmzeit. Weil über kurz oder lang werden Kinder in Kontakt mit digitalen Endgeräten sein. Und dann starte ich lieber früher in einer sinnvollen Dosierung und bringe ihnen bei, wie sie aktiv die Geräte nutzen können, wie sie Informationen hinterfragen können, wie sie gestalten können, wie sie eingeben können und damit auch was kreieren können. Und ich glaube, deswegen ist die Konnotation ganz wichtig. In welchem Kontext setze ich denn jetzt Bildschirmzeit?
Und vor allem, wie mache ich es? Du hast es schön gesagt, mit aktiv und passiv. Die Kinder sind da selber mit dabei. Ich glaube persönlich, dass die Kinder dann auch einen gewissen Vorsprung haben zu anderen Kindern, weil dass die Welt digitaler wird, ist uns, glaube ich, allen klar.
Ja.
Und umso früher ich spielerisch, pädagogisch sinnvoll an diese Welt herangeführt werde, verliere ich auch Ängste.
Ja, definitiv.
Deswegen war es mir auch wichtig, dass wir uns heute treffen und den Podcast heute haben, weil ich glaube, wir müssen die Angst Angst ist ja nur ein Hirte, der einen beschützt, ein Schutzengel, sage ich immer. Und wir müssen manchmal auch die Schutzengel nutzen und sagen, pass mal auf, du brauchst keine Angst haben, alles ist gut und alles spielerisch und das ist in einem guten Umfeld.
Ja, ich habe auch ein schönes Beispiel. Eine Kita-Leitung hat mir letztens berichtet, sie nutzt unsere Figur, den Superhelden Luca. Da gibt es eine Figur auch zum Thema technische Entwicklungen. Was ist eigentlich das Internet? Und sie nutzt Luca ganz spezifisch mit ihrer Gruppe an Fünfjährigen, um Dinge zu hinterfragen. Was beobachten sie denn? Und dann beispielsweise hatte ein Kind berichtet, meine Eltern nutzen das Handy zum Telefonieren mit der Oma und dann kann ich durch den Bildschirm meine Oma sehen. Das ist für uns ganz normal über FaceTime. So, die Kinder werden einfach vor FaceTime gesetzt. Aber was passiert denn da eigentlich? Wieso sehe ich plötzlich die Oma jetzt auf dem Handy? Und Kinder haben ja ganz viele Fragen, die wollen die Welt verstehen. Und für uns wird es auch immer komplexer, die Geschehnisse zu erklären. Und da sind eigentlich so digitale Spiele eine sehr schöne Möglichkeit, auch für Pädagogen, Pädagoginnen, um mit Kindern einfach die Dinge zu besprechen. Was nehmen sie denn wahr? Wofür haben sie Angst? Was finden sie denn toll? Was fasziniert sie auch an den Endgeräten? Und ich finde es eigentlich einen schöneren Ansatz, als die Geräte per se zu verteufeln. Und es macht sie natürlich auch brutal interessant. Das darf man auch nicht vergessen. So einfach eine aktive Konversation darüber zu führen mit den Kindern und sie nicht zu unterschätzen. Die Kinder sind sehr, sehr schlau, auch schon im Alter 3, 4 Jahre. Also die Fragen, die ich immer erhalte, wenn ich auch in den Kitas, Kindergärten mit teste. Wir sind ja wöchentlich in unseren Partnerkindergärten und testen jedes Spiel mit den Kindern. Das sind unsere kritischen Feedbackgeber. Die nehmen alles ganz bewusst wahr. Die nehmen auch wahr, wenn man ihnen sagt, hier ist eine Information, aber wir müssen erstmal verstehen, wo kommt die denn her? Nimmst du das auch so wahr? Was nimmst du anderes wahr? Also sie einfach aktiv in den Dialog einzubeziehen.
Ich finde es immer spannend, viele Eltern fotografieren dann gleich das Erste, was sie machen, wenn das Kind zur Welt ist, das Fotografieren. Also erst kommt die Steuernummer, dann kommt das berühmte Foto. In Deutschland ist die Steuernummer immer als Erstes da. Und dann hat das Kind schon kurz nach der Geburt die Begegnung mit dem Handy.
Ja.
Und es ist witzig, wenn man sein Kind in den Kindergarten bringt und mit dem iPhone dann Fotos macht, dann gucken die Erzieher oft, weil die noch die alte Digitalkamera haben. Mhm. Also finde ich ganz spannend. Also mein Sohn, als ich ihn eingewöhnt habe, hat dann gefragt, was ist das?
Ja.
Weil er noch nie eine Digitalkamera gesehen hat.
Ja.
Hochspannend, weil wir alle mit dem Handy Fotos machen.
Ja.
Ich kriege oft im Verband so die Meinung, ab 4 Jahren Digitalisierung ist es nicht zu früh. Meine persönliche Meinung ist, wie gesagt, ab der Geburt hat mein Sohn das Handy in der Hand gehabt und mit dem gespielt. Ich glaube nicht, weil ich glaube, die Welt heute eine andere ist. Ihr seht das ja genauso. Kannst du das vielleicht begründen?
Ja, wir richten uns da nach den offiziellen Angaben. Also bei uns ist immer die Faustregel im Alter von 1 bis 2 keine Bildschirmzeit. Auch mit 3 Jahren sollte es sehr, sehr dosiert stattfinden und man darf nicht unterschätzen, was eben an Bildschirmzeit da ist, selbst wenn man selbst nicht die Zeit als Bildschirmzeit wahrnimmt, ist eben Fotos ansehen auf dem Handy, das ist alles Bildschirmzeit, mit der Oma FaceTime, das muss man da auch mit subsumieren und deshalb, also die offizielle Angabe ist ab 4 Jahren circa 20 bis 30 Minuten.
Macht doch Sinn.
Ja, beispielsweise hier, wir arbeiten mit dem Professor Niklas von der LMU München hier zusammen. Gibt es auch Studien dazu, also für jeden, der sich da gerne noch tiefer einlesen will, ganz, ganz spannend.
Ja, und Bildschirmzeit ist auch Fernsehzeit. Also vergisst man mittlerweile, dass der Fernseher auch ein Bildschirm
Klar.
ist. Wir haben im Vorfeld auch ein bisschen über KI gesprochen. Die Welt wird ja KI-risiert. Wie tangiert es jetzt euch bei Edorino?
Ja, ein Thema, was uns natürlich extrem umtreibt. Also für uns als Unternehmen birgt es und ich glaube für jedes Unternehmen sehr große Potenziale im Sinne von, man arbeitet effizienter, es werden viele repetitive Aufgaben abgenommen. Zugleich wird auch ganz viel verwechselt, was ist eigentlich KI versus was sind eigentlich nur Automatisierungen, das darf man auch nicht vergessen. Aber insbesondere auf die Zukunft gesehen, haben wir als Unternehmen oder wir trauen uns das zu, eine sehr große Verantwortung, weil wir richten uns an Kinder. Kinder sind die schützenswerteste Zielgruppe im digitalen Raum. Sie halten sich im digitalen Raum auf. KI wird immer relevanter. Und für uns ist das Wichtigste, dass wir unser Wertekonstrukt klar formulieren, dahinter stehen und insbesondere mit den KI-Entwicklungen, ne, immer hinterfragen, was spielen wir denn Kinder aus? Welchen Kontext hat das? Ist da kein Bias drin? Also es sind alles solche Themen, die uns gerade extrem umtreiben.
Vielleicht kannst du den Hörern kurz erklären, was ein Bias ist.
Ja, beispielsweise, ich spiele ein, beispielsweise ich würde einem Kind jetzt sagen, such dir doch eine Geschichte aus. Ja, du darfst jetzt der KI sagen, du darfst jede Geschichte wählen. Dann hast du eine sehr hohe Chance, dass vielleicht einem Mädchen eine Rosa-Einhorn-Geschichte ausgespielt wird. So. Und jetzt musst du dich als Unternehmen fragen, stehe ich da dahinter? Möchte ich das, dass ganz am Anfang dem Kind was Spezifisches ausgespielt wird? Oder müssen wir da aktiv eingreifen und sagen, nein, ich möchte aber, dass erstmal die Kinder, und daran glauben wir sehr stark, wir wollen eigentlich, dass alle Kinder ihre Stärken erstmal entdecken können, ihre Interessen entdecken können und dann sehr klar wählen können. Dann kann das darauf hinauslaufen, dass das Mädchen doch bei der rosa Einhorn-Geschichte landet, aber ich möchte auch jedem Jungen die Chance geben, dass er sich dafür interessiert. Und das sind diese Gedankengänge, die ich habe, dass ich ganz klar in unseren Werten sein will und wir uns darauf auch als Unternehmen, ja, das sozusagen unterschreiben, dass wir insbesondere im Zusammenhang mit KI da sehr, sehr bedacht damit agieren.
Spannend, ich war letzte Woche in Landshut bei der Frau Professor Dr. Eisenreich, vielleicht kennst du die. Die macht auch so KI zum Thema Sprachförderung. Mhm. Und die will halt quasi, wenn ein Kind sagt, hey, zeig mir ein Bild von einem Seil, ja, dass dann auch ein Bild kommt, dass das Kind weiß, ah, Seil schaut so aus. Und ja, das Problem, dass bei Seil, warum auch immer, immer ein Strick kommt, also wie sich Menschen umbringen können. Und sagt, sie weiß nicht warum und sie versuchen das gerade zu lösen. Wenn sie sagen, zeig mir ein Bild von einem Seil, kommt immer ein Strick. Ja. Und kein Lasso. Und das ist wohl in der KI-Welt irgendwie so ein Bug oder so ein Programmierfehler. Ja. Und da hat sie gerade auch Probleme, dass wenn Kinder personalisierte Märchen haben wollen zum Vorlesen, mhm, wie auch immer, dass dann beim Thema Seil immer ein Strick kommt. Und das sind genau die Probleme, ich will es den Hörern erklären, vor denen du jetzt stehst als Gründerin, als Mitgründerin, als Eigentümerin von so einer Software. Ja. Wenn dann eine KI was macht, wo du nicht dahinter stehst, dann hast du ein Problem.
Ja, das ist auch der Grund, weshalb wir Stand heute noch keine KI nutzen. All unsere Inhalte werden von unseren Pädagogen, Pädagoginnen entwickelt, von unserem Team. Wir haben Game Designer an Bord, wir haben Entwickler, Artists. Also das wird alles von uns entwickelt und geht in die Qualitätskontrolle. Und jede Woche sind wir in den Kitas, Kindergärten. Und deswegen bin ich da aktuell noch sehr skeptisch, wenn es darum geht, KI wirklich zu nutzen, um Content zu kreieren, der an Kinder ausgespielt wird. Ich würde mich natürlich nicht verschließen für die Zukunft, aber dann braucht man eben eine sehr, sehr gute Qualitätskontrolle.
So ist es. Professor Schmucker der TU München meinte, KI ist ein besserer Kopierer.
Ja.
Und das fand ich einen coolen Spruch, ja, weil es kopiert er im Endeffekt nur.
Ja.
Es kopiert Content, macht es irgendwie personalized anders, also im Endeffekt ein besserer Kopierer.
Ja.
Und skaliert man halt, kann schnellere Produkte machen, aber im Endeffekt ändert sich ja am Inhalt oftmals nichts.
Genau, genau.
Und das muss man halt wissen. Thema Sprachförderung. Jetzt haben wir ja in Bayern diese Sprachtests eingeführt und jeder sagt, die müssen wir jetzt fördern, die Kinder. Kann eure App, eure Figuren, können die bei dem Thema helfen?
Ja. Kurze Antwort, ja. wie ich schon erwähnt habe, ist unser Curriculum ja eingeteilt in unterschiedliche Kompetenzen. Und insbesondere unsere Figur Mika, die ich ja schon eingangs erwähnte, kümmert sich um das Thema Lesen und Schreiben lernen. Und da steht Sprache sehr, sehr stark im Fokus. Was wir auch beobachten, die Figuren, die Charaktere leiten ja die Kinder durch eine Geschichte, die sie zusammen lösen. Und Kinder kommunizieren dann auch sehr viel mit der Figur. Also oft werden Kinder aufgefordert zu antworten oder etwas zu wiederholen. Und da spielt natürlich Sprachförderung eine große Rolle.
Das würde ja auch bedeuten, wenn ich dir richtig zugehört habe, mit dem Stift, den ihr jetzt habt, lernt man nicht nur die Sprache, sondern auch das Schreiben.
Ja. Ja, also der Gedankengang bei dem Stift war wie folgt. Wir haben beobachtet, dass natürlich im Zuge von Kinder nutzen immer mehr digitale Endgeräte, aber mit dem Finger. So, und dann komme ich plötzlich in die Schule und soll einen Stift halten. Und Lehrkräfte berichteten uns, dass Kinder sehr stark verkrampfen. Die feinmotorischen Fähigkeiten sind nicht mehr so ausgeprägt. Und deswegen ist es ganz essentiell, dass ich vor allem im Vorschulalter viel einen Stift nutze, schreibe, zeichne und somit eben die Stifthaltung fördere. Es gab einfach kein Produkt auf dem Markt, das unsere Anforderungen erfüllt hat. Wir haben mit vielen Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen gesprochen, mit Logopäden, Logopädinnen. Und es kam immer wieder der gleiche Wunsch, digitale Endgeräte ja, aber im Idealfall mit einem ergonomischen Stift. Und dann sind wir zu der Conclusio gekommen, gut, dann müssen wir eben selber einen Stift entwickeln. Da bin ich ganz stolz, viel in Ergotherapiepraxen eingesetzt, in ersten Klassen, in Vorschulen, in Kitas, Kindergärten. Und die Kinder lieben ihn, weil es ist der magische Stift in unserem Spiel. Und nur mit dem magischen Stift kann man dann auch den Charakter unterstützen und die Spiele lösen.
Wow. In wie vielen Einrichtungen seid ihr jetzt schon?
Mittlerweile in über 1000 Einrichtungen.
In Deutschland? Mhm. Und Eltern? Ziemlich viele wahrscheinlich.
Ja, in deutlich mehr über 300.000 Haushalten.
Wow,
ja.
300.000 Haushalte, 1.000 ja. Einrichtungen. Ist es so, was meinst du, klar, du musst unter deinem Produkt stehen, wenn man jetzt euer Produkt hat, überholt man dann andere, lernt man schneller?
Also wir haben aktuelle Studien, wir haben Studien dazu gemacht. Wir arbeiten beispielsweise mit der Universität Cambridge in Großbritannien zusammen. Und wir können messen, inwiefern sich Kinder verbessern. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, wie sind überhaupt unsere Spiele aufgebaut? Was ist unsere Philosophie dahinter? Weil ich glaube, das ist ein ganz essentieller Punkt. Also es gibt ja den Ansatz, dass Spielen und Lernen sehr stark getrennt wird. Also das Klassische, ich muss eine Aufgabe lösen und danach darf ich spielen. Das wird dann oft gamifiziert genannt. Und wir kommen von der Hypothese, Kinder sind sehr neugierig von Anfang an. Die wollen die Welt entdecken, erkunden und spielen hat eine positive Lernen hat eine positive Konnotation. Sie wollen gerne etwas lernen. Und deshalb haben wir jedes Spiel bei Idorino so aufgebaut, dass wir Spielen und Lernen verknüpfen wollen. Dass wir sagen wollen, wir wollen Kinder gar nicht an dieses negative Gefühl, oh, ich muss jetzt lernen, damit ich danach spielen darf, heranführen, sondern das sehr, sehr stark verschmelzen lassen. Und so werden Kinder überhaupt erstmal durch die App geleitet. Das heißt, ja, sie lernen, aber sie nehmen es gar nicht aktiv als Lernen oder als etwas Negatives sozusagen wahr, sondern Lernen ist sehr positiv konnotiert. Wir können das eben auch messen aufgrund unserer Studien. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass Kinder, wir nennen es stärkenbasiertes Lernen, dass Kinder ihre Stärken entdecken. Das heißt, beispielsweise ein Entwickler, jetzt bei uns im Team. Wann hat er oder sie wirklich die Profession entdeckt? In der Schule ist es kein aktives Fach. Also beispielsweise Programmieren ist kein Fach, was ich jetzt in der Schule lerne. So. Das heißt, ich bin sehr stark darauf angewiesen, dass ich irgendwann mal, vielleicht basierend auf meinem Hobby, Freundeskreis, wen auch immer, darauf komme, mir das vielleicht selber beibringe und dann einen dementsprechenden Studiengang finde. So. Und ganz viel ist geprägt, basierend auf der Erfahrung, wenn dir beispielsweise mal jemand gesagt hat, du bist aber schlecht in Mathe, das merkst du dir. Alles, was dir gesagt wurde als Kind, worin man nicht gut ist, und da sind wir in Deutschland sehr stark, jedem zu sagen, worin man nicht gut ist, versus worin bin ich denn auch gut, das prägt sich so, so tief ein. Und das wollen wir zum gewissen Grad aushebeln. Weil sonst komme ich schon in die Schule und habe diese Annahme, Mathe ist so der Klassiker, da bin ich sowieso nicht gut. Oder mit Zahlen kann mein Kind sowieso nicht so gut, weil ich konnte das auch nicht. So, und das sind diese Themen, die wollen wir einfach aushebeln und in einen erstmal positiven Kontext stellen. Und aus diesem Grund ist es für uns erstmal zweitrangig, wie viele Kinder besser werden, sondern vorrangig, sie sollen Dinge entdecken, sie sollen sich ausprobieren. Fehler machen ist nichts Negatives, sondern ausprobieren, was anderes probieren. Und das finde ich sehr schön, weil damit schicken wir die Kinder schon mal mit einem ganz anderen Gefühl in die Schule. Das habe ich lange ausgeholt.
Lange ausgeholt und die Frage nicht beantwortet, aber irgendwie doch. Also die Frage war, lernt man schneller? Und die Antwort war, ja. Irgendwie schon und irgendwie nicht. Also man hat Spaß am Lernen. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, kann man nicht beurteilen.
So habe ich
das
verstanden. Doch, du lernst schon schnell. Also im Endeffekt, wir haben ja die messbaren Ergebnisse. Und da musst du natürlich immer schauen, was machst du sonst zu Hause? Wie werde ich gefördert? Aber übergreifend ja, kann ich die Frage mit ja beantworten. Man lernt schneller.
Ist es jetzt, also ganz blöd gefragt, ist es so ein Ersatz für Eltern jetzt zu Hause, die sagen, ich bin im Homeoffice, ich setze mein Kind vor Edorino und dann macht das Glücksrad die Hausaufgabe spielerisch und hat Spaß und ich als Eltern kann mich zurückziehen, oder?
Ist definitiv eine Beschäftigung. Also viele Eltern haben ja ein ganz schlechtes Gewissen, wenn sie auch einfach mal, was ganz natürlich ist, Zeit am Tag benötigen und dann digitale Medien einsetzen. Und dann plädieren wir dafür, bitte dann aktive, sinnvolle Bildschirmzeit anstelle von passiver Bildschirmzeit. Und was wir sozusagen für die Eltern liefern, ist, dass das Kind unser Produkt ganz alleine nutzen kann und es keine Betreuung bedarf.
Heißt jetzt auch im Zeitalter von Fachkräftemangel in Kita und Schule, könnte man natürlich zur Differenzierung jetzt Edorino einsetzen.
Ja, wir werden auch viel, also wir hören das ganz viel von unseren Partner, Kitas, Partner, Kindergärten. Das ist ein Thema und das ist ein Riesenproblem. Ich habe so eine Hochachtung vor allen Lehrkräften, vor allen Kita-Leitungen, Pädagogen, Pädagoginnen. Ich bin ja ganz oft auch da und bin beim Testen und nach einer Stunde, das ist wirklich brutal anstrengend und man hat so eine Riesenverantwortung. Und ja, wir freuen uns, dass wir einen kleinen Beitrag leisten können, weil es nimmt einfach Arbeit ab. Eine kleine Gruppe von Kindern können Edorino nutzen, eigenständig nutzen und somit tragen wir unseren kleinen Beitrag zum Personalmangel bei.
Ich glaube, die Aufsichtspflicht ist trotzdem noch gegeben. Also man muss schon auf die Kinder aufpassen, aber die haben halt, die spielen halt irgendwo schön brav in der Ecke und machen was pädagogisch Sinnvolles. Gibt es auch Lerninhalte zum Thema Ernährung und Gewalt?
Kommt witzigerweise. Die übernächste Figur wird sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Ganz großer Wunsch aus unserer Community.
Ja, genau, ist bei uns auch im Verband wirklich großes Thema. Also das Thema Gewalt tatsächlich und das Thema Ernährung.
Ah, spannend. Ja, Gewalt haben wir noch nicht auf unserem Plan. So was hörst du da? Was ist der große Wunsch? Dann nehme ich das gleich mal mit an unser Team.
Gewaltfreie Erziehung. Also wir leben jetzt in unruhigen Zeiten. Und natürlich hat das Auswirkungen auf Familien zu Hause. Ja. Und die Frage ist, wie können Kinder Spannungssituationen zu Hause erkennen und vielleicht lösen oder dazu beitragen, dass es runtergeht? Kinder sind immer noch Kinder und sollen auch Kinder sein, aber oftmals merken wir, dass Gewalt zu Hause ein Riesenthema ist und die Kinder davor auch geschützt werden müssen, pädagogisch sinnvoll. Wir merken aber auch, dass teilweise in der Kita Gewalt ist. Thema Missbrauch ist als katholischer Verband ist natürlich auch ein Riesenthema bei uns. Wie kann man da arbeiten? Also da sind wir als Verband natürlich dran, Thema Präventionsordnung, Schutzordnung in Kitas und so weiter und so fort, dass das Thema Missbrauch auch von unserem Verband klar negiert wird und angegangen wird. Aber Gewalt zu Hause ist klar, da verliert jemand seinen Job, kann seine Miete nicht mehr zahlen, wie auch immer. Und dann entstehen Existenzängste zu Hause. Die Kinder nehmen das auf, kommen in die Kita und schlagen vielleicht mal irgendein anderes Kind. Und meistens kommt es ja von zu Hause, weil es irgendwo adaptiert wird.
Ja. Bei dem Thema haben wir die Figur Leo, unser Leopard, zum Thema meine Gefühle. Und das ist eine sehr, sehr beliebte Figur. Und es geht darum, dass Kinder überhaupt über ihre Gefühle sprechen können. Einem vierjährigen, fünfjährigen Kind überhaupt beizubringen, wie drücke ich denn meine Gefühle aus? Und das war eben auch während Covid ein großer Wunsch, weil da war ja auch viel Unsicherheit, ganz unruhiges Umfeld und Kinder überhaupt die Tools an die Hand zu geben, wie kann ich mich denn ausdrücken, wie kann ich meine Gefühle überhaupt kommunizieren?
Und wie kann man Gefühle kommunizieren?
Ja, also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von dem Spiel, von Leo. Wir haben das Spiel eingeteilt in vier Bereiche. Und es geht, jeder Bereich hat eine Gefühlswelt. Ich bin glücklich, ich bin traurig und so weiter. Und dann kommen unterschiedliche, also die Figur erlebt diese Gefühlswelten und Kinder müssen es zusammen einordnen. Was bedeutet es, was habe ich für eine Emotion, wenn ich traurig bin? Muss ich dann weinen? Muss ich lachen? Wie geht's mir damit? Und das ist ganz schön spielerisch gestaltet und wir bekommen sehr, sehr positive Nachrichten, sehr emotionale Nachrichten von Eltern, die sagen, ich hatte Probleme mit meinem Kind, überhaupt zu verstehen, was geht in ihm vor, und plötzlich kommen Ausdrücke von, ich bin heute traurig. Das ist ja eine sehr, sehr starke Aussage, die man erstmal so greifen muss, wenn man 5 Jahre alt ist.
Absolut. Wenn wir so drüber schwadronieren, das Thema Tod ist ja manchmal auch so eine Emotion, so ein Gefühl. Habt ihr da irgendwas, dass man mit dem umgehen kann, das lernt
umzugehen? Ja, also unsere Liste an Themen, ja, die stapelt sich. Ganz, ganz spannendes Thema. Wir besprechen es immer mal wieder und wie gesagt, also ich glaube, wir haben noch, wir könnten ewig weitermachen. Also uns gehen auf jeden Fall die Ideen nicht aus. Gerade bei solchen Themen führen wir sehr viele Interviews, Expertengespräche, um so ein Thema holistisch zu beleuchten, weil wir eben so eine große Auswirkung auf Kinder haben. Und da wollen wir ganz vorsichtig damit umgehen.
Verstehe ich. Ist auch ein sehr emotionales Thema. Das wäre jetzt die nächste Frage, Thema Religion.
Ja.
Ist ja auch so ein Thema, ist wahrscheinlich auch auf der Liste, aber noch nicht angegangen, genau, ja, aus dem gleichen Grund, oder?
Ja. Ja, also ich glaube, wie klassifizieren wir immer nach Wichtigkeit im Sinne von, was wird in der Schule abgefragt, was sind wirklich gerade die relevantesten Themen, und da sind wir einfach sehr stark im Austausch und mit eben den Eltern, mit den Lehrkräften, um erstmal die großen Themenblöcke abzuarbeiten. Thema Religion ist natürlich auch ein riesiges Thema, vor allem unterschiedliche Religionen. Wo kommen die her? Was beschäftigt die jeweiligen Religionen? Wie kann man zusammen kommunizieren? Ja, also ja, ich würde es am liebsten auch direkt. Unser Team ist ganz fleißig am entwickeln, aber peu à peu werden wir alle abarbeiten und Religion wird auf jeden Fall auch ein Thema sein.
Ich finde es spannend, weil es wird gerade überall diskutiert, rauf und runter. Markus Söder äußert sich zum Religionsunterricht und blablablub und alle reden drüber und keiner macht was, weil jeder schiebt es dann nach hinten, weil es natürlich ein hochemotionales Thema ist. Aber gleichzeitig glaube ich, in dieser Zeit, wo es doch links und rechts wackelt und wir irgendwie auch ein Kriegsdinger sind, habe ich den Eindruck, dass doch die Leute nach einem Kompass suchen.
Ja.
Und nach irgendwas, wo sie sich wieder Kraft holen können, wo sie tanken können. Ich sage immer, sonntags kostenlos kann man Kirche gehen, muss man keinen irgendwie Motivationscouch zahlen. Jetzt geht jeder zu Yoga und Bewegung und sucht sich da seinen Ausgleich. Habt ihr da schon was?
Ja.
Da habt ihr wahrscheinlich was.
Für das Alter, für Kinder, was jetzt eben kommt, ist Ernährung, was ein Riesenthema ist. Und unsere Natur ist auch ein Thema, was sehr, sehr geliebt wird mit dem Eisbären Asa. Das heißt, das würde dann, wie wir das einteilen, dass jede Figur steht ja für einen größeren Lernumfang und dann gibt's ja Subthemen. Das heißt, Asa wird sich dann auch um die Jahreszeiten, kommt jetzt bald raus und so weiter kümmern. Und beispielsweise bei Leo würde dann alles Emotionale reinfallen und dann beispielsweise auch mal Gewaltprävention und so weiter. Ja, da gibt es ja ganz viele Subkategorien. Das heißt, unsere Figuren wechseln sich immer ab. Es kommt immer wieder die Figur in unterschiedlichen, ja, die reisen in unterschiedliche Welten. Jetzt haben wir gerade die Superheldenwelt und dann wird es noch ganz viele andere Welten geben. Und so werden wir dann peu à peu die Themen abarbeiten. Uns wird auf jeden Fall nicht der Stoff ausgehen.
Mega gut. Ich finde es total ein Fan. Du merkst, ich feiere das. Jetzt seid ihr ja eigentlich erst 2 Jahre am Markt, wenn ich es richtig weiß, 23.
Ja, wir sind schon, also 2021 hatten wir damals die GmbH gegründet und dann ging es Ende, ja, 2021 mal mit dem ersten Produkt auf den Markt und dann richtig los ging es in 2022.
Also 3 Jahre am Markt, 300.000 Eltern, 1.000 Einrichtungen, das ist richtig viel passiert in den paar Jahren. Ich kenne das so von Firmen, dass man ganz schnell multipliziert und irgendwie alles, dann kommt man nicht mehr nach mit Personal einstellen und ausstellen. Wie geht es euch gerade mit Fachkräfte und all diesen Sachen?
Ja, ja. Also wir sind natürlich sehr, sehr stark gewachsen, was sehr schön ist und was auch einfach nur zeigt, dass der Bedarf da ist. Und woran wir uns generell immer orientiert haben, ist, wo kommen wir denn überhaupt her? Und das ist immer vom Nutzer. Das sind eben die Familien, also die Kinder und die Eltern primär. Und was brauchen wir? So, was brauchen wir, um die gut abzudecken und wirklich ihnen das zu liefern, was wir wollen? Und so haben wir dann unser Team aufgebaut, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen eine große Gaming-Produktion, die in einem gewissen Tempo und Abstand neue Figuren auf den Markt bringen können. So, und dann ziehen sich natürlich, also von der Produktion, dann ziehen sich die Business-Bereiche nach. Ich brauche natürlich auch irgendwie Vertrieb, ich brauche Marketing und so weiter. Und unsere Philosophie ist aber schon, dass wir auch nicht zu schnell wachsen. Also wir wollen natürlich schnell wachsen und den Markt abdecken, aber beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, in neue Märkte einzutreten, das machen wir sehr bewusst und ja, testen viel. Beispielsweise, bevor wir nach Großbritannien gegangen sind, haben wir schon viel mit Kunden nochmal vor Ort getestet und so weiter, weil erstmal ist unser Produkt, haben wir die Hypothese, dass es global funktioniert. Aber du hast immer noch beispielsweise Nuancen, die du anpassen willst. Und bezüglich Fachkräftemangel, was du angesprochen hast, ja, ich glaube, wir haben das Glück, dass wir ein Produkt haben, das sehr viel Passion auslöst. Und wir sind ja darauf angewiesen, dass wir ganz erfahrene Mitarbeitende haben aus der Gaming-Industrie beispielsweise. Und die haben auch irgendwann Kinder oder interessieren sich für das Thema und sagen, ich möchte einfach was Gutes tun, ich möchte was Sinnvolles entwickeln. Und ich glaube, da sind wir in einem ganz glücklichen, ja, in einer ganz glücklichen Position, ne? Dass da sehr viele sehr, sehr talentierte Mitarbeitende gerne bei Eurino arbeiten.
Ich glaube, das ist ein Purpose-Unternehmen, das ist ja. Ein modernes Purpose-Unternehmen seid, wo die Leute Bock haben.
Ja, ja.
Wo wir sagen, ich arbeite dafür so ein Big Picture dahinter, ich tue was Gutes für die Gesellschaft und kann nebenbei noch Geld verdienen.
Mich motiviert es ja auch. Also ich muss auch sagen, als Gründerin, natürlich wollen wir erfolgreich sein und wir wollen ein großes Unternehmen und nachhaltig erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Aber die Kombination macht extrem viel Spaß und auch vor allem diese kleinen Erfolgserlebnisse. Also beispielsweise, das können wir leider noch nicht mit unserer App strukturell angehen. Das wäre so ein bisschen mein Traum für die Zukunft. Aber wir bekommen immer mal wieder Nachrichten, beispielsweise Kinder mit Down-Syndrom, dass uns emotionale Nachrichten erreichen. Das hat unfassbar geholfen. Oder wirklich Kinder mit Lernschwächen. Oder jetzt ein Kind, das in die Schule gekommen, hat da starke Probleme, hat gesagt, sie spielt so gern mit ihrem Lieblingscharakter Yuki, unserer Katze, für Kreativität, weil Yuki gibt ihr ein gutes Gefühl, gibt ihr Selbstvertrauen. Das sind natürlich Nachrichten, die einen extrem stolz machen. Ich bin extrem stolz auf unser Team. Ich glaube, wir verfolgen alle die gleiche Vision und das ist schon sehr schön, wenn man es kombinieren kann aus, wir bauen ein sinnvolles Unternehmen auf und wollen global agieren und machen aber gleichzeitig was Gutes.
Das ist spannend. Das ist eine unternehmerische Entscheidung. Will ich schnell skalieren und Masse machen oder will ich, wie du es meiner Meinung nach richtig machst, lieber vernünftig wachsen?
Ja.
Alle mitnehmen und gute Inhalte, gute Produkte rüberbringen und dann langer Markt sein.
Ja, ist natürlich auch ein Investment. Also die Studien, die wir in Auftrag geben. Wir haben eben die Pädagogen, Pädagoginnen, die wir in Haus haben. Dieses ständige Testen in Familientesten, in Partner-Kitas testen. Ne? Aber meiner Meinung nach gewinnt Qualität langfristig, definitiv.
Zieht ihr uns Lehrer ab, im Sinn von ein durchgebrannter Lehrer fängt bei euch an?
gute Frage. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du die Passion hast, dass du direkt mit Kindern zusammenarbeiten willst, dann bist du sehr dankbar, wenn es ein Produkt wie Dorino gibt, dass man links und rechts unterstützt wird. Und wir holen uns ja konstant Feedback ein und sehen es auch so ein bisschen als ja, Co-Kreation. Aber dann glaube ich, da mache ich mir keine Sorgen. Also ich darf mit so vielen wunderbaren Lehrkräften zusammenarbeiten, die so eine Passion für ihren Beruf haben. Ne? Da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
Nein, um Gottes Willen, das war eine böse Fangfrage. Ich weiß schon, tatsächlich ist bei uns im Verband so, dass sich viele Lehrkräfte bei uns bewerben, weil sie, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, im Studium sich nicht richtig vorbereitet gefühlt haben. Und dann waren sie im Ref und haben gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Ich habe mir die Welt ganz anders vorgestellt. Daran müssen wir arbeiten, deswegen sind wir auch in der Expertenkommission und reden da auch in der Lehrerausbildung mit. Aber es ist schon so, dass viele Lehramt studieren und dann merken, es ist nichts für mich. Ich habe mir das anders vorgestellt und die wollen natürlich in die freie Wirtschaft, die wollen so viel.
Dürfen sich gerne bei Edorino dann bewerben.
Und bewerben sich auch bei uns. Und ich sage es auch ganz ehrlich, wenn Leute dann merken, das ist nichts für mich, dann sind sie vor den Kindern auch falsch aufgehoben. Und dann fände ich es gut, wenn wir dann Lösungen haben, wo die Leute aufgehoben sich fühlen und ihr Wissen, dass sie sich angeeignet haben, auch irgendwie gewinnbringend einbringen. Also ich bin da ganz entspannt. Wenn jemand, weiß ich nicht, Fußballer werden möchte und dann im Training merkt, ich bin eigentlich Eishockeyfahrer oder Schlittschuhfahrer, dann soll er doch Schlittschuhfahrer werden. Also das ist doch das Leben so, dass man manchmal auch Rückschläge ist und ja keine Rückschläge ist, sondern eine Möglichkeit, einen Anlauf zu nehmen.
Ja, also ich bin schon dankbar für jeden, der in den Bildungsbereich geht, für jeden, der was verändern will, für jeden, der da ein Unternehmen gründet. Also wir brauchen bitte mehr davon, mehr AdTechs, mehr Engagement in der Politik, mehr Lehrkräfte, von allem mehr. Das ist der Schlüssel für die Zukunft. Wird meiner Meinung nach viel zu wenig diskutiert, eigenartigerweise. Absolut. Also wenn ich jetzt davon spreche, dass wir wirtschaftlich stark sein wollen, dass wir unabhängig sein wollen, dass wir mündige Bürger haben wollen, dann komme ich immer wieder auf die Bildung zurück.
Ich habe mal gehört, oh Gott, das darf ich glaube ich gar nicht sagen, mir ein Politiker mal gesagt, ein dummes Volk regiert sich leicht. Und dann war ich erstmal ziemlich erschrocken. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es tatsächlich so vielleicht auch gewollt ist. Und gerade die Kirchen machen hier viel, also als KIG kriegen wir natürlich auch mit, dass die Kirchen als privater Träger schon auch merken, dass bei katholischen Einrichtungen eine andere Zucht und Ordnung herrscht. Und viele Eltern schicken ja ihre Kinder mit Absicht in eine katholische Kita, in eine katholische Schule, weil dort ein anderer Anspruch ist wie bei den staatlichen. Formulieren wir es mal so. Und wie du sagst, Bildung ist die Zukunft. Und wenn ich Wirtschaft ankurbeln möchte, dann brauche ich eine Bildung, einen Bildungsstandort dafür, dass die Leute gut ausgebildet sind, kreativ sind, Lösungen entwickeln für die ganzen Probleme, die wir immer haben werden. Ja. Also die Welt wird ja nicht morgen irgendwie super und dann ist ja auch langweilig, wenn wir keine Probleme lösen dürften. Ja. Und mein Opa, ich weiß nicht, ob du weißt, hat ja damals ganz viel in Bildung investiert, Schulen gebaut, Hochschulen gebaut in Bayern und dadurch ist Bayern vom Nehmerland, Bayern war damals ein Agrarstaat, zum Geberland geworden. Und allein die Vita meines Opas zeigt, wenn wir in Bildung investieren, kriegen wir automatisch einen Wirtschaftsstandort. Wir kommen automatisch nach vorne und wir schaffen Frieden und Freiheit in unserem Land. Ja, und deswegen ist so ein Tool, wie ihr es habt, so ein Werkzeug, so ein hilfreiches Werkzeug so wichtig. Deswegen war es mir auch wichtig, dass du heute hier bist und wir das auch mal unseren Hörern und Mitgliedern vorstellen, weil ihr braucht Reichweite und ihr braucht einfach, ihr sollt gesehen werden als tolles Tool, das unsere Förderlehrer, Lehrkräfte, aber auch Erzieher gern einsetzen, soll mal ausprobieren wollen, gern privat mal bestellen, ausprobieren und dann vielleicht in den Schulalltag mit einführen, weil ich glaube, das hilft einem dann schon bei manchen Sachen oder wenn man mal einfach mal schnell einen Unterricht machen muss, nehme ich es mit und habe eigentlich schon den Unterricht bei euch drin und kann dann schön mit den Kindern spielen.
Ja, definitiv, definitiv. Und was mir auch immer ganz wichtig ist, wir schimpfen ja sehr gerne in Deutschland, aber trotzdem, also ich bin total gerne in Deutschland Gründerin und Unternehmerin. Und ich finde, es funktioniert auch sehr viel, sehr gut. Und wir haben so ein tolles Fundament. Wir haben tolle Lehrkräfte. Wir haben eigentlich ein sehr gutes Schulsystem. Wir haben Institutionen, die funktionieren. Und ich würde mir einfach ein bisschen mehr Mut wünschen, auch Mut mal zu scheitern, was auszuprobieren. Und das ist doch auch vollkommen in Ordnung, uns zu sagen, ich habe jetzt Tool XYZ ausprobiert. Es hat nicht so gut funktioniert. Oder wir würden noch gerne das ändern. Und uns da auch so ein bisschen den Raum zu geben, zu sagen, wir haben doch so ein tolles Fundament. Jetzt lasst uns da ein bisschen weiterdenken und es ist ja alles da. Es ist alles da und auch wieder ein bisschen positiver in die Zukunft zu blicken.
Sprichst du mir voll aus der Seele. Ja. Ich finde, gerade wenn wir über Lehrer reden, hören wir immer negativ. Ist alles so anstrengend. Aber das ist der schönste Beruf, den es gibt. Du darfst dein Wissen teilen. Du darfst Zukunft gestalten als Lehrer. Du darfst die Kinder für die Zukunft vorbereiten.
Ja.
Und ihnen Werkzeuge in die Hand geben. Und da dürfen wir, glaube ich, vor der Digitalisierung nicht wegzucken und sagen, nur noch grüne Tafel. Ich weiß, die grüne Tafel ist wichtig, auch fürs Schreiben und fürs Lesen, weil weiß und grün ein super Kontrast ist. Aber ich kann auch eine gute Mischung machen.
Ja, ja, und Dinge ausprobieren. Ich finde schon, dass sehr viel Last auf sowohl Eltern als auch Lehrkräfte gelegt wird und sehr viel Verantwortung. Ja, und deshalb auch nochmal da. Wir versuchen einfach mit Edorino zu unterstützen. Es gibt auch viele tolle andere EdTech-Anbieter. Und ich glaube sehr stark daran, wenn man zusammenarbeitet von allen Seiten. Also wenn die Politik darf noch ein bisschen mehr anstoßen und auch noch ein bisschen Beitrag leisten. Und wenn von allen Seiten da was, wenn wir zusammenarbeiten und da ein Stück mutiger sind, das würde ich mir sehr, sehr wünschen für Deutschland.
Das ist eigentlich immer unsere Schlussfrage hier, was mit was Positivem rausgehen. Ich wünsche mir das genauso. Also ich wünsche mir tatsächlich, Geld ist wirklich jetzt da. Wir haben einen riesen Kredit aufgenommen auf die Köpfe der jungen Menschen.
Ja.
Und ich bin da total bei dir. Wir müssen jetzt in die Menschen, in die Zukunft investieren.
Ja, und jetzt haben wir eine riesen Verantwortung. Also mit so viel Investment erwarte ich jetzt auch, dass das Kapital, was eingesetzt wird, sinnvoll eingesetzt wird und in große Hebel eingesetzt wird. Ich würde mir immer so eine Vision wünschen, wie stellen wir uns denn Deutschland vor und was sind unsere drei großen Initiativen, woran wir glauben. Und da muss Bildung in meinen Augen muss eine große Initiative sein und die gehen wir gemeinsam strukturell mutig an, mit einer großen Vision, mit einer sinnvollen Vision. Und dann können da auch alle mit reinarbeiten und sagen, ich bin auch dabei, ich schiebe auch mit an.
Ich glaube, da hat auch jeder Bock drauf, wie bei dir.
Ja.
Also wenn du ein geiles Unternehmen hast und sagst, hey, wir haben hier Werte und wir schieben was an. Und das Gleiche würde ich mir von der Politik erwarten.
Ja.
Hey, wir haben hier Werte und wir schieben was an und wir sehen unser Erfolg und wir sind für euch da, wir wollen euch unterstützen. Und jetzt schieben wir gemeinsam an und bringen den Laden wieder zum Laufen.
Ja.
Und das vermisse ich bei allen Politikern gerade völlig wurscht, welche Partei. Ich habe oft den Eindruck, dass es um die selber geht, aber nicht mehr um die Menschen hier in diesem Land. Und das ist ganz traurig. Das sieht man auch an den Umfrageergebnissen, dass die Bürger hier auch unzufrieden sind. Mhm. Mut hast du vorhin gesagt. Ich würde aber unter Vertrauen auch den Leuten was zutrauen wieder.
Ja.
Sehen. Ich traue dir das zu, dass du mit Enorido arbeiten kannst. Ich traue dir das zu, komm, mach. Und dann scheiterst du halt mal kurz und komm, ist nicht schlimm und wir machen weiter. Dieses Positive nach vorne blicken.
Mhm.
Auch den Beamtenjob mal wieder positiv machen. Positiv über die Menschheit reden. Ich habe in meinem Wohnzimmer einen Spruch hängen, das ist tatsächlich so, ich habe es gerade der Kollegin erzählt, da steht drauf, be the person you want to meet in your life.
Ja.
Und wenn man sich mal überlegt, hey, die Person zu sein, die man treffen und daten wollen würde, das ist ein hoher Anspruch.
Mhm.
Aber wer will sich selbst schon daten? Also das ist für echt schwer und das hängt wirklich bei mir im Wohnzimmer und das wünsche ich mir und das war heute wirklich toll, das Gespräch mit dir. Vielen Dank, Franziska, dass du da warst. Jetzt zum Schluss noch, wo können unsere Hörer jetzt eure Edorino erwerben, kaufen, lesen?
Ja, ja.
Gibt es da irgendwas?
Ja, also wir freuen uns über alle, die Edorino einfach mal testen wollen, ausprobieren wollen. Auf unserer Website edorino.com ist erstmal alles aufzufinden. Und wir haben auch einen speziellen Bereich für Institutionen. Da gibt es einen Link, da kann man auch eine Edu-Box bestellen, weil wir wollen natürlich ganz besonders ja, Institutionen fördern und auch Lehrkräfte fördern, dass sie von uns ein vorgefertigtes Paket bekommen und das ganz einfach mal testen können und ausprobieren können. Und sonst könnt ihr uns natürlich auch jederzeit kontaktieren. Wir sind auch bei Einzelhändlern zu finden. Es ist auch alles auf der Website zu finden. Wir sind auf diversen Messen, zum Beispiel der Didakta. Da treffen wir immer ganz, ganz viele und freuen uns über den Austausch und natürlich auch auf jeglichen Social-Media-Kanälen. Also schreibt uns einfach und ihr bekommt auf jeden Fall von uns eine Rückmeldung.
Super. Und wer da den Kontakt nicht findet, kann uns natürlich auch jederzeit schreiben. Wir leiten es dann weiter.
Ja.
Vielen Dank, Franziska. Schön, dass du da warst. Und euch alles Gute für eure weitere unternehmerische Tätigkeit. Bleibt so, wie ihr seid, mit eurem tollen Wertekompass. Vielen Dank fürs Dasein.
Danke dir.
Das war Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern. In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.